Deutschlandfunk, der Tag.
Ich finde es schon irgendwie bezeichnend, dass alle Redner der Ampel, die sich hier zu Wort melden, erzählen, wie toll das BAföG mal war. Ja, da werden die 70er und die 80er Jahre hervorgekramt. Ja, da war das BAföG natürlich auch noch gut. Aber das Problem ist doch, dass es heute nicht mehr gut ist und dass die Ampel daran nichts ändert. Das ist das Problem.
Das hat Nicole Gohlke von der Linksfraktion im Bundestag gesagt, als es im Juni um die BAföG-Reform ging. Sieht die Ampel natürlich anders. BAföG, Achtung, kleiner Zungenbrecher, das Bundesausbildungsförderungsgesetz. Das ist 1971 eingeführt worden unter Willy Brandt. Das Besondere, damals war BAföG ein Vollzuschuss. Es musste also nichts zurückgezahlt werden. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Damals haben noch rund die Hälfte der Studierenden BAföG bekommen. Heute beziehen das Geld nur noch rund 11%. 5 von 6 Studierenden in Deutschland nutzen weder BAföG noch staatliche Kredite oder Stipendien. Woran liegt das? Und inwieweit führt die neue BAföG-Reform zu einer angemesseneren Studienförderung? Darum geht's gleich. Der Hahn weckt einen verlässlich jeden Morgen. Vertraute Gesichter an jeder Ecke und der Gestank von Gülle in der Luft. So stelle ich mir als Stadtkind das Leben auf dem Dorf vor. Für manche bedeutet das Leben auf dem Land ein abgeschiedenes und rückständiges Leben. Für andere ist das Dorf der ideale Ort, um ein Haus zu bauen oder um die Kinder großzuziehen. Städte sind nach wie vor beliebt. Vor allem viele junge Menschen ziehen zum Beispiel nach Berlin, nach München oder nach Köln. Gleichzeitig wächst aber auch die Sehnsucht nach dem Landleben. Gibt's also beides? Landlust und Landflucht? Das ist heute auch unser Thema. Das ist der Tag. Heute mit mir als Gasthost, Clara Hoheisel. Hi. Durchschnittlich 760 Euro Warmmiete. So viel kostet ein Zimmer in München, Stand Sommersemester 2024. In anderen Großstädten wie Frankfurt am Main oder Berlin ist es auch nicht viel billiger. Kein Wunder also, dass es für viele Studierende wichtig ist, in welcher Gegend die Uni liegt, wenn sie sich für einen Studiengang entscheiden. Für Studierende, die nicht von ihren Eltern unterstützt werden können, gibt es seit 1971 eine Studienfinanzierung, das BAföG. Ein monatlicher Beitrag, der individuell berechnet wird und nur teilweise zurückgezahlt werden muss. Die Kriterien, wer BAföG erhält und wie viel, die wurden immer wieder angepasst. Das letzte Mal im Juni dieses Jahres. Aber trotzdem sagen viele, die Kriterien seien unangemessen. Viel zu wenig Studierende hätten Anspruch auf BAföG und das ausgezahlte Geld, das sei auch zu wenig. Da können wir jetzt drüber sprechen. Zugeschaltet ist Ulrich Müller, der Leiter der politischen Analysen beim CHE, dem gemeinnützigen Zentrum für Hochschulentwicklung. Herr Müller, ist BAföG eine angemessene Studienfinanzierung?
Fängt schon mit der guten Frage an. In der Theorie ist BAföG genial, einfach um Chancen zu eröffnen, den Bildungsweg zu gehen, den man gehen möchte. Also die Grundidee ist wunderbar. Leider ist die Realität nicht ganz so wunderbar, weil es immer mehr sich so entwickelt, dass das BAföG nur eine prima Sache ist für die, die das Glück haben, BAföG zu kriegen. Und das ist das Problem. Es sollte eben keine Glückssache sein. Es sind einfach viel zu wenige, die aktuell in den Genuss kommen, BAföG zu kriegen.
Die Ampel hat ja reagiert. Im Juni diesen Jahres hat sie das BAföG reformiert. Es soll ab dem Wintersemester 2024/25 gelten. Was verändert sich dann durch diese Reform?
Das klingt so groß, dass die Ampel BAföG reformiert habe. Wenn man das ein bisschen kleinkocht, ist es eher so, ja, die haben ein bisschen an den Werten gedreht. Die haben die Bedarfssetzung 5% erhöht, die Wohnkostenpauschale, die Elternfreibeträge erhöht. Das ist alles nicht schlecht. Ich will da gar nicht nur meckern und schimpfen. Das ist aber ein bisschen ambitionslos. Also wirklich nicht die große Reform. Ja, es wird besser. Zum Wintersemester 2024/25 kann man maximal dann 992 Euro kriegen im BAföG. Das ist wirklich auch gut und überfällig und nötig. Besser als nichts, diese Reform, ja. Aber es ist noch lange nicht genug, dass man das BAföG wieder zurück in die richtige Spur kriegt. Inzwischen kriegen 88% der Studierenden kriegen kein BAföG mehr. Das ist also ein Wert, der wirklich viel zu niedrig ist, eine geförderte Quote von unter 11,5%. Das ist meines Erachtens das Grundproblem derzeit.
Die Mieten werden ja teurer, das Essen wird teurer, ja, das ganze Leben wird eigentlich teurer durch die Inflation. Inwieweit können denn die BAföG-Erhöhungen, Sie haben gerade die Zahl angesprochen, inwieweit können diese Erhöhungen den generellen Preisanstieg ausgleichen?
Die Erhöhungen kommen traditionell beim BAföG immer zu zögerlich, zu spät und sie sind zu wenig. Auch die jetzige Reform, die kommen wir zum Wintersemester, die 29. ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber bei weitem nicht genug, weil einfach die Inflation auch in den letzten Jahren so fundamental war und man hört da allerorten auch, was die Mietpreise angeht. Was wir eigentlich bräuchten, wäre wirklich eine Koppelung, eine Inflation oder ähnliche Werte, amtliche Werte, dass man sagt, man muss nicht immer alle paar Jahre diskutieren, ob in einer Erhöhung dran wäre oder nicht, sondern es gibt einen Automatismus, etwa über eine Koppelung an Lohnentwicklung, Inflation oder man macht einen studentischen Warenkorb mit typischen Produkten, die Studierende brauchen oder man koppelt es an die Düsseldorfer Tabelle oder was auch immer. Das wäre eigentlich dran, dass BAföG regelmäßig erhöht würde, entsprechend des Bedarfs.
Wäre denn auch ein Punkt, dass das BAföG an den Satz des Bürgergelds angepasst wird?
Ich bin zumindest für einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass das BAföG permanent und verlässlich eine Höhe hat, die zum Leben reicht. Und da sind wir natürlich schon bei einer Höhe von ungefähr 1.000 Euro pro Monat. Das braucht ein Studierender derzeit und mit steigenden Semesterzahlen auch eher mehr. Ich bin für jeden Automatismus, der das sicherstellt zu haben, eine Kopplung ans Bürgergeld wäre eine denkbare Variante. Ich hätte nichts dagegen, im Gegenteil.
Eigentlich könnten jetzt heute schon viel mehr Studierende die Studienfinanzierung in Anspruch nehmen. Viele beantragen gar kein BAföG, obwohl es ihnen eigentlich zustehen würde. Warum?
Ja, es gibt tatsächlich ein paar Studierende, die aus Angst vor Verschuldung kein BAföG beantragen. Das sind aber, glaube ich, nicht so wahnsinnig viele. Es gibt da sehr wenig belastbare Zahlen, aber wir wissen von manchen, bei denen das tatsächlich greift. Das ist leider ein großes Problem. Es gibt die Erkenntnis aus der Forschung, dass gerade Studieninteressierte aus nicht akademischen Elternhäusern den Nutzen eines Studiums unterschätzen und die Kosten überschätzen. Und das ist fatal, weil sich dann oft gedanklich der Eindruck festsetzt, dass man sich mit BAföG einen Schuldenberg aufhalse. Und da nutze ich gerne die Gelegenheit, um nochmal ganz klar zu signalisieren, das ist nicht der Fall. Also man muss einen Teil des BAföGs zurückzahlen, ja. Und das ist auch rechnerisch eigentlich die Hälfte des geförderten Geldes muss man zurückzahlen später, wenn man im Beruf steht, nach dem Studium. Aber was viele nicht wissen, es gibt da eine Deckelung. Man muss maximal 10.000 Euro und 10 muss man zurückzahlen. Was faktisch heißt, gerade Studierende, die aus nicht akademischen oder ärmeren Elternhäusern kommen, wenn die BAföG Vollförderung kriegen, heißt das faktisch, sie zahlen ein Fünftel nur zurück, ein Fünftel der geförderten Summe. Und das ist wirklich locker zu machen. Klar, 10.000 Euro klingt für einen Studierenden unter Umständen gewaltig. Aber wenn man im Beruf steht und das über 20, 25 Jahre abtragen kann, ist das eigentlich nicht das Thema, was einen abschrecken sollte. Also ein Studium lohnt sich immer noch. Jemand von der Arbeitsagentur meinte mal, das ist wie eine Impfung gegen Arbeitslosigkeit.
Welche Folgen hat es denn, dass diese BAföG-Regelung jetzt und auch trotz der Reform dann im nächsten Wintersemester, dass diese Regelungen so streng sind? Welche Folgen hat das für die Studierenden und Auszubildenden?
Ja, man kann ganz sachlich konstatieren, dass ein Studium zunehmend abhängig wird, entweder von der Finanzkraft des Elternhauses, des Herkunftshaushaltes oder von der Möglichkeit, selber einen Job zu übernehmen und ein Studienfach zu haben, was mit einem Nebenjob auch zeitlich kompatibel ist. Und ich überspitze das ein bisschen. Es besteht einfach die Gefahr, und ich habe tatsächlich ernsthaft die Sorge, dass manche Studienfächer, die kaum kompatibel sind mit einem Nebenjob, Jura, Pharmazie, Medizin zum Beispiel, dass solche Studienfächer immer mehr vererbt werden, sprich, dann kann der Arztsohn eben auch Medizin studieren und jemand aus ärmeren Verhältnissen kann das eben nicht mit seiner Lebensrealität vereinbaren, weil wir gerade dieses große sogenannte Mittelstandsloch haben von Elternhäusern, wo die Eltern so viel verdienen, dass BAföG nicht mehr greift, man also kein BAföG oder keine große BAföG-Summe auszahlt bekommt, die Eltern aber gleichzeitig nicht genug verdienen, um die Kinder so zu unterstützen, dass sie ein Studium ohne Nebenjob fahren können. Das ist tatsächlich ein Problem, wie gesagt, eine Gefahr der vererbten Studienfächer. Und wir beobachten auch, dass zunehmend Studierende zu Hause wohnen bleiben, weil ich sage immer so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, zu Hause ist der Kühlschrank voll und das WLAN stabil. Aber eigentlich ist ja auch die Studienphase die, wo man ja Unabhängigkeit einübt und genießt. Also es gibt wirklich verschiedene Punkte, wo man sagen muss, da muss man über das BAföG nochmal ernsthaft nachdenken. Warum können nur so wenige Studierende unter 12% BAföG nutzen? Das ist wirklich nicht zukunftsträchtig. Und es liegt übrigens auch, das ist mir auch noch wichtig zu betonen, nicht nur an den Bemessungsgrenzen und Förderhöhen, die wir diskutieren. Das ist auch ein konzeptionelles Problem, weil das BAföG einfach nicht mehr in diese Zeit, in diese Lebensrealität passt.
besonders bezogen auf den Wohnungszuschuss, der nicht auf die Region angepasst ist. Also alle bekommen gleich viel, egal ob man jetzt in Sachsen-Anhalt oder ob man in Berlin wohnt. Alle bekommen das Gleiche. Das hat eine Medizinstudentin kritisiert und sie ist vor das Berliner Verwaltungsgericht gezogen und hat damit auch Recht bekommen. Und zwar der BAföG-Satz sei 2021 zu niedrig gewesen und das ist verfassungswidrig. Was hat denn dieses Urteil für Auswirkungen?
Konkret akut nichts, aber auf lange Sicht schon oder auf mittlere Sicht. Karlsruhe, also das Bundesverfassungsgericht, beschäftigt sich schon mit einem zweiten Fall. Und diese beiden Fälle, die von Ihnen zitierte Studentin und ein anderer Fall ist schon akut dort, werden, wie man hört, möglicherweise noch dieses Jahr entschieden. Und wenn Karlsruhe ähnlich urteilt, wovon ich eigentlich ausgehe, wird das dazu führen, dass die Höhe des BAföG deutlich angepasst werden muss, nämlich in dem Sinne, dass sie das Existenzminimum sichert und möglicherweise eben auch Standortkosten berücksichtigt. Da ist München und Hamburg natürlich teurer als Magdeburg oder so. Das wird also sehr, sehr spannend, weil dann hat der Gesetzgeber ja keine große Möglichkeit mehr auszuweichen. Er muss die Folgerung aus diesem Urteil dann umsetzen, was ich nur begrüßen kann. Es geht tatsächlich, das ist ganz wesentlich, ja, Bemessungsgrenzen, Förderhöhen, ganz wesentlich. Aber trotzdem finde ich sehr wichtig, dass man nochmal betont, und das möchte ich tun, dass das BAföG konzeptionell einfach auch hinterherhinkt. BAföG hat immer noch so einen alten Denkansatz. Also wenn man schaut, wie BAföG konzipiert ist, das lebt sozusagen von einer Normvorstellung, wie ein Studierender aussieht. Das ist also Studium direkt nach dem Abitur, in Vollzeit, in Regelstudienzeit und ohne Studiengebühren. Aber dieses Bild eines Normstudenten greift für immer weniger Studierende. Das heißt, hier müssen wir auch konzeptionell ran, um zu sagen, ja, das BAföG ist auch ein Finanzierungsinstrument, was eben in die Zeit passt mit der Art und Weise, wie studiert wird. Inzwischen studieren 12% der Studierenden an einer Privathochschule. Das heißt, sie zahlen Studienbeiträge, Studiengebühren. Da braucht man eine Möglichkeit, das vorzufinanzieren. Gibt es aktuell im BAföG nicht, auch nicht mit Krediten. Regelstudienzeit ist auch so, dass 67% der Studierenden nicht das im Regelstudienzeit schaffen. Da muss man auch eine flexiblere Möglichkeit finden. Die Reform, die jetzt zum Wintersemester 24/25 greift, gönnt einem da ein Flexibilitätssemester. Wir denken, dass eigentlich zwei da sinnvoll wären. Ein ganz großes Thema ist Teilzeit. Das sind wirklich die zeitgemäße Studienform. Da muss BAföG eigentlich auch eine Antwort drauf finden und da eine Möglichkeit vorsehen, das zu berücksichtigen. Oder letztes Beispiel, es gibt ganz viele Studierende, die inzwischen Orientierungssemester oder Zertifikatsstudiengänge in Anspruch nehmen. Und gerade die Orientierungssemester sind wichtig dafür, dass man einen guten Einstieg findet, dass man weiß, das, was ich wirklich studieren möchte, habe ich gefunden und ich habe nicht aus Verlegenheit irgendwas gewählt. Aber diese Möglichkeiten haben wir nicht mit dem aktuellen BAföG. Also das sind so ein paar Punkte, wo ich sage, das muss nachgebessert werden. Das BAföG muss wieder zeitgemäß werden.
Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Gerne. Tschüss.
Schulen und Gaststätten schließen, Arztpraxen und Banken fehlen und das letzte Geschäft im Ort, das hat auch dicht gemacht. Viele ländliche Regionen, die fühlen sich abgehängt. Vor allem junge Menschen ziehen in die Städte, um zu studieren oder um eine Ausbildung zu machen. Gleichzeitig zieht es aber auch viele Familien aufs Land. Sie verspüren eine Art Landlust. Was das für Auswirkungen für die ländlichen Gebiete hat, darüber spreche ich jetzt mit Annette Steinführer vom Thünen-Institut für Lebensverhältnisse im ländlichen Raum. Frau Steinführer, ist es der Bus, der nur einmal am Tag fährt, oder ist es doch der nächste Supermarkt in 20 Kilometer Entfernung? Was ist denn der Hauptgrund, dass Menschen ihre Dörfer verlassen, um in die Städte zu ziehen?
Dass die Menschen ihre Dörfer verlassen, dass sie in bestimmten Lebensphasen verlassen, dass sie aber in anderen Lebensphasen auch gerne wieder zurückkommen oder zumindest zurückkommen möchten, das ist ja nichts Neues. Das ist ja eine ganz langfristige Tendenz. Das hängt vor allem an den jungen Menschen, die, wenn sie zum Studium gehen, dann kann man sich das gut vorstellen und gut nachvollziehen. In den Dörfern, in den Kleinstädten gibt es keine Universitäten. Wir haben einige Fachhochschulen in Mittelstädten. Da verändert sich dann schon auch ein bisschen was. Auch die werden gerne nachgefragt. Aber ansonsten geht es darum, fürs Studium geht man in die große Stadt. Es geht aber auch darum, die Freiheit zu genießen vom elterlichen Haushalt, sein eigenes Leben zu beginnen. Und interessanterweise, wir konzentrieren uns aber ja sehr gerne auf die Studierenden. Aber auch wenn ich mir jetzt zum Beispiel Berufsschüler, Berufsschülerinnen anschaue, wo man denkt, die sollten doch eigentlich auch in der Region bleiben. Auch die haben ja das Bedürfnis, sehr häufig sich abzunabeln von zu Hause. Und wir haben auch eben, was die Berufsschulen betrifft, haben wir sie nicht in jeder Kleinstadt und in jedem Dorf sowieso nicht. Also insofern sind das sozusagen ganz normale Bewegungen, die wir beobachten. Und was den Bus betrifft oder den Supermarkt betrifft, das können die meisten Altersgruppen und ja, sozialen Gruppen im Grunde genommen verkraften. Also die berühmte sogenannte junge Familie, die aufs Land zieht, die wird sich üblicherweise, wenn sie aus der großen Stadt kommt oder aus der mittelgroßen Stadt, erstmal ein zweites Auto anschaffen, wenn sie es denn noch nicht schon vorher hat. Weil ländliche Räume in Deutschland ist im Grunde genommen der Ort, wo ich als Familie zwei Autos brauche. Sonst kann ich meinen Alltag, der ja in dieser Lebensphase auch durchaus sehr anstrengend und sehr vielfältig ist, gar nicht gestalten. Sie ist also dann automobil, sie ist flexibel in dieser Rush-Hour. Das heißt, dieser Bus, der da fährt oder nicht fährt, ist höchstens für die Kinder relevant, wenn sie mit dem Schulbus fahren. Aber der Bus wird dann wieder relevant und auch der Supermarkt, der so weit weg ist, oder der Arzt, die Ärztin, die erst in der nächsten Stadt ist, die wären dann relevant. Typischerweise im höheren Alter, so ab Mitte 70, Anfang Mitte 80, das ist natürlich auch durchaus individuell, wenn der Partner stirbt, der vielleicht über Jahrzehnte diese Automobilität gewährleistet hat. Und dann beobachten wir tatsächlich, dass gerade Alleinstehende, häufig dann Frauen, verwitwete Frauen, die selbst nicht automobil sind, obwohl sie eigentlich gar nicht weg wollen, dann doch in die nächste Kleinstadt ziehen, zumindest in den zentralen Ort ihrer Gemeinde, um dort dann unabhängig vom Auto leben zu können.
Über welche Regionen sprechen wir denn da? Welche Regionen sind denn besonders von dieser Landflucht betroffen?
In Deutschland flüchten Menschen ja nicht einfach so, sondern wenn ich mein Dorf, meine Kleinstadt verlasse, dann habe ich dafür gute Gründe. Das ist freiwillig, das Beispiel der jungen Menschen, die zum Studium gehen, aber auch nicht alle wollen tatsächlich wirklich gerne weg, muss man auch sagen, das wissen wir aus vielen Interviews. Auch bei den Älteren, von denen ich gerade, oder bei den Hochbetagten, von denen ich gesprochen habe, ist das nicht immer freiwillig, aber ich würde es trotzdem nicht als Flucht bezeichnen. Viele dieser Regionen schrumpfen ja seit den 1990er Jahren. Also wir sind jetzt hier wirklich in einem jahrzehntelangen Prozess, und wo einmal die jungen Menschen weggegangen waren, haben wir auch natürlich viel weniger Menschen, die darum selber wiederum Kinder bekommen können, die dann heute abwandern können. Also insofern muss man sich das, glaube ich, immer ein bisschen länger im Zeitverlauf anschauen.
Und wie wirkt sich das auf die Dörfer aus, wenn diese Dörfer langsam schrumpfen?
Was wir erleben, ist eine Verödung. Was wir erleben, ist eine extrem starke Alterung. Also wir haben ein Dorfbild, das sich komplett verändert. Typischerweise, wenn Sie in Deutschland, zumindest in vielen, nicht in allen Regionen, aber in Nordostdeutschland, aber auch in Teilen Niedersachsen, in Teilen Hessens, wenn Sie dadurch durch die Dörfer fahren, in der Woche tagsüber, werden Sie feststellen, dass die Dörfer extrem leer sind. Also das ist auch ein Unterschied, wenn man jetzt irgendwo im Ausland ist, wird man häufig sehen, dass in den Dörfern viel mehr Leben ist. Das hängt aber eben auch damit zusammen, wir haben kaum noch Arbeitsplätze in der Landwirtschaft vor Ort. Wir haben sicherlich vielerorts Gewerbetreibende, die unterwegs sind. Aber wenn ich keine Läden mehr im Ort habe, wenn ich keine Begegnungsstätten vor Ort habe, dann fehlen eben auch die Gelegenheiten, um überhaupt draußen zu sein. Und die berühmte Mitfahrbank, die man jetzt vielerorts sehen kann, die in der Regel im Freien steht und nicht überdacht ist, die ist zwar eine nette Idee und mag auch an manchen Stellen funktionieren, aber sie ersetzt eben diese Orte des Treffens, diese Gelegenheiten, um sich zu treffen, um beim Bäcker zu schwatzen, beim Fleischer sich über die Neuigkeiten auszutauschen oder auch sich im Dorfgemeinschaftshaus zu treffen, das ersetzt das eben nicht.
Gleichzeitig zeichnet sich ja aber auch ein entgegengesetzter Trend ab. Immer mehr Städter, die entdecken ihre Lust aufs Land. Und gerade seit der Corona-Pandemie ziehen immer mehr Personen aufs Land. Aber ist es nicht ein Widerspruch zur Landflucht?
Wenn ich mir momentan Bevölkerungsentwicklung in ländlichen Räumen in Deutschland anschaue, vielerorts haben wir ein positives Wanderungssaldo. Wir haben also ein Plus. Das ist so eine Entwicklung, die gibt es so seit Mitte der 2010er Jahre, so seit 2013, 2014. Das gilt natürlich nicht für jedes Dorf und für jede Kleinstadt, aber das ist tatsächlich, da hat sich was verändert, auch ohne, dass das wahrgenommen wurde. Das wurde dann tatsächlich erst während Corona, hat man festgestellt, oh, da tut sich ja offensichtlich was, aber das ist eigentlich schon viel länger. Wir haben also eher ein Wanderungsplus. Und wenn wir aber trotzdem Bevölkerungsrückgang haben, ganz typischerweise, dann hängt das daran, dass wir in diesen Orten, die ja oft schon seit Jahrzehnten schrumpfen, viel mehr Todesfälle haben als Geburten. Und dadurch haben wir eben am Ende doch ein Minus.
Von welchen Dörfern oder von welchen Landregionen sprechen wir denn überhaupt? Wohin ziehen denn diese Menschen aus den Städten? Sind das vor allem wirklich der Speckgürtel, also die Nähe zur Stadt, oder suchen Sie sich einen Ort aus, der ganz weit draußen ist?
Das ist ganz unterschiedlich. Also bei den großen Ballungsräumen erleben wir tatsächlich in den letzten, ja, sag mal so 10 Jahren ungefähr, dass das weit über den Speckgürtel hinausgeht. Das ist häufig nicht wirklich freiwillig. Also, weil die gute Anbindung an die große Stadt, in der man oft vorher selbst gelebt hat, ist den Menschen auch weiterhin wichtig. Aber was wir beobachten ist, sobald ich eben eine gute ÖPNV-Anbindung habe, einen S-Bahn-Anschluss im Umland von Berlin, im Umland von Stuttgart, dann wandern die Menschen auch weiter raus. Weil sie haben bestimmte Vorstellungen, wie sie wohnen möchten. Sie haben ein bestimmtes Budget und angesichts der Wohnungsmarktentwicklung und der Preisentwicklung in diesem Sektor gehen viele tatsächlich auch eher gezwungenermaßen noch weiter raus. Das konkrete Dorf, das haben wir in einer großen Befragung festgestellt, ist dann oft gar nicht so das Entscheidende, sondern die Anbindung muss stimmen, der Preis muss stimmen und die Wohngelegenheit, das Haus, die Wohnung müssen stimmen.
Wie könnten denn Dörfer noch attraktiver werden, damit noch mehr gerade jüngere Personen dorthin kommen?
Ich glaube, dass da sehr, sehr viel passiert und das wirklich seit vielen Jahren. Ne? Da werden Kinderbetreuungseinrichtungen geschaffen, da gibt es viele Anstrengungen, insbesondere von der Bevölkerung selbst, ihre Schule vor Ort zu halten. Es ist viel Geld in den letzten Jahrzehnten, gerade auch wiederum in Ostdeutschland, aber nicht nur, in die technischen Infrastrukturen gesteckt worden. Wir haben Landarztprogramme und so weiter und so fort. Nicht alles davon ist erfolgreich und vielerorts reicht das auch einfach nicht aus. Was wir brauchen, schlicht und ergreifend, flächendeckend, ist Breitbandinternet, also ist gutes, ist Hochleistungsinternet, mit welcher technischen, sozusagen auf welcher technischen Basis auch immer. Wir brauchen eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, um insbesondere die nicht automobilen Gruppen, nämlich die Jugendlichen, die noch keinen Führerschein haben, und die Älteren und Hochbetagten, die entweder selber nicht mehr fahren oder das nicht mehr möchten, um denen ein gutes Leben vor Ort zu ermöglichen. Wir brauchen grundlegende medizinische Bildungseinrichtungen vor Ort, beziehungsweise wir brauchen sie gut angebunden in der Nähe. Und was ich eben schon sagte, diese Begegnungsstätten, die ich vor Ort brauche, was immer es ist, ob das der Raum der Kirchgemeinde ist, ob es das alte Dorfgemeinschaftshaus ist, ob es ein Raum im Gemeindebüro für die Seniorinnen und Senioren ist. Wir brauchen solche Orte, damit sich Menschen treffen können. Und was, glaube ich, immer noch nicht ausreichend erkannt ist, die viele Gemeinden, viele Dörfer, viele Kleinstädte richten ihre Anstrengungen weiterhin darauf, junge Familien ins Dorf zu holen. Wie jung die dann tatsächlich sind, sei mal dahingestellt. Also das ist so die zentrale Zielgruppe. Ne, die Idee ist klar, dann hat man Kinder im Dorf, dann ist Leben im Dorf, dann wird Infrastruktur nachgefragt. Aber wir haben viele junge Menschen in den ländlichen Räumen, die gerne dort bleiben möchten. Das sind überzeugte Landbewohner, die sich selber auch so bezeichnen, die auch selber von sich ganz positiv als Landei sprechen. Die gehen aber nicht sofort ins Eigenheim. Das ist also, weder haben sie das Geld dafür, noch ist das ihre Lebensvorstellung. Die möchten gerne ganz normal wohnen. Die möchten sich unabhängig machen von ihren Eltern. Die möchten in einer Mietwohnung leben, zumindest vorerst. Und das ist Wohnraum, den wir in vielen ländlichen Räumen und noch dazu bezahlbar gar nicht finden.
Welche Probleme kommen denn dann auf, wenn Personen aus der Stadt ins Dorf kommen und vielleicht ganz andere Erwartungen haben als die Personen, die Landbevölkerung, die da schon seit Generationen wohnt? Welche Probleme kann es da geben?
Ja, das ist ja so ein bisschen so ein Klassiker. Also so die sogenannten Alteingesessenen und die sogenannten Zuzügler. Also es gibt im Grunde genommen kein Gespräch in Dörfern, wo das Thema nicht irgendwann aufkommt, von der einen wie von der anderen Seite. Da treffen natürlich, also gerade wenn ich in einem Dorf bin, das eben seit vielen Jahrzehnten schon schrumpft, was eine sehr starke Alterung hat. Und dann kommen diese Neuzuzügler, seien es junge Familien, seien es zunächst erstmal Zweitwohnungsbesitzer, die dann nur zu bestimmten Zeiten kommen. Da prallen natürlich Welten aufeinander. Da prallen Lebensvorstellungen aufeinander und da prallen auch Lebensweisen aufeinander. Wir haben natürlich durch diese bauliche Struktur, also wir haben das Neubaugebiet, das klassische, das immer wieder neu entstehende, und wir haben das alte Dorf, das ja selber aber auch so seine Ringe hat. Ne? Also die Neubaugebiete der 60er sind eben heute keine Neubaugebiete mehr. Da Dadurch haben wir auch eine gewisse räumliche Trennung zwischen diesen Lebenswelten. Und all das führt, denke ich, dazu, dass es dann auch viel dieses Erzählen übereinander und nicht immer miteinander gibt.
Wenn Sie jetzt noch mal so an die nächsten 20, 30 Jahre denken, welche Wanderbewegungen prognostizieren Sie denn?
Es gibt gerade eine neue Bevölkerungsprognose des Bundesinstituts für Baustadt- und Raumforschung, die sich das angeschaut haben zwischen 2021 und bis 2045. Und die haben Zahlen veröffentlicht, die sagen, kreisfreie Großstädte werden etwa um 7% wachsen, wohingegen dünn besiedelte ländliche Kreise etwa um 2,5% an Einwohner, Einwohnerinnen verlieren werden. Das ist so die Bandbreite. Für ganz Deutschland sind wir etwa bei plus 2%. Wenn ich mir jetzt mal nur sozusagen, wenn ich mir das innerhalb Deutschlands anschaue, dann gehe ich fest davon aus, dass so diese klassischen Umzugsbewegungen, also die Jungen in die Städte, um sich auszuprobieren, um Bildung zu genießen, um ihren ersten Job zu machen, die Familien eher wieder ein bisschen raus, näher oder weiter und die Älteren am liebsten vor Ort. Was die Lebensphasen betrifft, können wir relativ sicher sagen, dass es da eine gewisse Stabilität gibt. Definitiv werden große Städte immer ihr Anziehungspotenzial behalten, ob dann jeder Wohnwunsch tatsächlich realisierbar ist und jeder Zuzugswunsch oder ob ich dann nicht doch irgendwo im Umland lande, weil ich mir nichts anderes leisten kann. Das ist dann nochmal eine andere Frage.
Frau Steinführer, ganz herzlichen Dank Ihnen.
Sehr gerne.
Und das war Der Tag. Sandra Schulz und ich, Clara Hoheisel, wir waren heute das Der Tag-Team. Wir freuen uns wie immer über Feedback, über Lob und Kritik an dertag@deutschlandfunk.de. Danke fürs Zuhören und tschüss.